I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Schön, dass wir wieder dabei sind. Schön, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass alle noch da sind.
Ja, das kann man wirklich sagen. Schön, dass alle noch da sind.
Ja, und schön, dass ich die Gelegenheit jetzt nochmal ergreifen kann, mich zu entschuldigen, dass vergangene Woche leider ausfallen musste. Das ist tatsächlich, das geht nicht an den Leuten einfach vorbei, ne? Also ich habe ein paar Nachrichten bekommen, so,
ich auch, ja,
dass wir da so ein bisschen die Sonntagsroutinen von Menschen zerstört haben, da so ein bisschen. Aber es gibt Schlimmeres. Aber trotzdem, ernst gemeint, sorry, ne? Also die 100 besten Filme aller Zeiten ist eine Marathonproduktion, ne? Das ist kein Sprint, das ist ein Dauerlauf.
Ja, das Problem ist ja auch, dass wir noch den Logenplatz machen. Den machen wir wöchentlich, die 100 besten Filme aller Zeiten, alle 14 Tage.
Eigentlich.
Und auch wir haben noch ein Leben. Der Stefan baut sich gerade eine neue Küche in die Hütte.
Ja, auch noch. Es ist ganz, ganz viel los. Und klar, man könnte das auch mal so schnell zwischendurch machen, aber das ist ja nicht unser Anspruch.
Genau, also nichts hingerammelt, sondern wenn, dann schon richtig.
Genau, nicht wahr, Herr Mayer?
So sieht's aus.
Genau.
Dann hast du noch einen neuen Job angefangen und so weiter.
Es ist viel los. Aber wir sind wieder da. Hier ist unsere Audiothek. Sie geht weiter.
Hallöchen.
Die 100 besten Filme aller Zeiten. Herr Mayer ist da, Herr Kuhlmann ist da. In der letzten Ausgabe, Platz 55, da hatten wir Robert Zemeckis Kultklassiker Forrest Gump. Und da gab es, wie erwartet, in Anführungszeichen eine Menge Ärger von allen Seiten. Also nach dem Motto, was? Der müsste viel höher, viel besser platziert sein. Dann hatte sich Follow Your Dreams 94, ich nehme an, das ist nicht der richtige Name, auf Instagram eingeschaltet, darauf hingewiesen, dass wir nicht thematisiert haben, dass Forrest Gump damals ja skandalöserweise Filme wie Pulp Fiction oder auch Die Verurteilten, The Shawshank Redemption, bei den Oscars da geschlagen hatte, was damals wirklich viele gar nicht so toll fanden. Nun, ich wiederhole das jetzt auch gerne nochmal audiomäßig. Es gibt ja unendlich viele Geschichten zu Forrest Gump und wir hatten uns eben dazu entschlossen, uns auf diese anderen Fun Facts zu konzentrieren. Wir, damit ist natürlich auch unser Filmpate gemeint vom letzten Mal.
Also sehr gut gemacht.
Daniel Vogel von Plück, Hahn und Vogel, die Musiksatire aus Berlin. Das war toll. Schönen Gruß nochmal an dieser Stelle.
Ich wollte noch sagen, das war halt dieses Jahrzehnt dieser großartigen Filme, ja, wo krass, so viele zusammen auch wirklich gleichzeitig angetreten sind.
Genau.
Und da war es bei den Oscars auch wirklich eng oft, ne?
Genau, genau. Und da hat er die anderen aus dem Wasser geblasen, wie die Piraten sagen. So, nun zu heute. Der heutige Film, die Nummer 54, kommt aus einer der berühmtesten, erfolgreichsten und auch beliebtesten Filmreihen der Kinogeschichte. Auf Platz 54 bei die 100 besten Filme aller Zeiten.
Der Herr der Ringe.
Fast. Basierend auf dem Roman von J.K. Rowling. Aus dem Jahre 2004 von dem mexikanischen Meisterregisseur Alfonso Cuarón. Harry Potter und... Ja, Trommelwirbel, Spannung, welcher ist es?
Der Weisen?
Nee, der Gefangene von Azkaban.
Ach so.
Der Gefangene von Azkaban, auch bekannt als Harry Potter 3.
Ach so.
Gerne auch genannt, der beste Harry Potter, als Buch und als Film tatsächlich. Taucht auf vielen persönlichen Kritikerlisten als der Harry Potter Film auf, der dem seriösen Kader, nennen wir es mal so, am besten gefiel. Die Fans hatten so ein bisschen Probleme, aber dazu kommen wir später noch. Aber letztendlich hat der sich überall reingeschummelt als der beste Harry Potter. Nicht der erfolgreichste, das muss man ja auch mal dazu sagen, aber als der, der als allgemein der Beste anerkannt wird, der Gefangene von Azkaban. Wir erinnern uns, also ich lese jetzt noch mal alle drei Teile vor.
Kann ein bisschen dauern.
Naja, so die Welt von Harry Potter, glaube ich, ist mehr oder weniger bekannt, würde ich einfach mal sagen. Harry kann jetzt in diesem Film mal wieder das Ende der Ferien nicht erwarten. Der will unbedingt zurück nach Hogwarts. Vor allem nervt ihn jetzt am Anfang von diesem Teil Onkel Vernons Schwester, die ist dabei. Die lässt Harry durch die Luft schweben und kriegt dann prompt Ärger, ne? Und dann muss er abhauen oder haut halt ab, ne? Mit diesem Zauberbus und sowas. Diese wahnwitzige Eröffnungssequenz, die es da gibt. Dann erfährt Harry auch noch, dass der mysteriöse Schwerverbrecher Sirius Black aus dem Zaubergefängnis Azkaban entflohen ist und auf der Suche nach Harry ist. Und angeblich ist der ja für den Tod von Harrys Eltern verantwortlich. Also jetzt haben wir die Scene gesettet, wie man so schön sagt. Mhm. Weiß man ungefähr, was los ist.
Das wird natürlich eine Folge, wo heute jetzt wahrscheinlich ganz viele schreiben werden. Das hast du vergessen und das musst du noch sagen, weil ich meine, Harry Potter ist ja nun ein Universum für sich. Ne?
Das ist ein Ding natürlich.
Dünnes Eis.
Ja, das ist dünnes Eis insofern, dass halt natürlich es, seit die Filme rausgekommen sind, die sind zwar wahnsinnig erfolgreich, aber seit die Filme rausgekommen sind, natürlich es gibt das eine Lager, das sagt, die Filme sind so geil. Und dann gibt es das andere Lager, die sagt, ja, die Bücher sind ja viel besser. Und dann gibt es noch ein Lager, das sagt, ja, ich finde aber beides cool. ich gehöre zu dem Lager, das sagt, die Filme sind geil, aber auch nur aus dem Grund, weil ich die Bücher nie gelesen habe.
Wollte ich gerade sagen, also es gibt ja auch so Generationengeschichten. Natürlich finde ich Harry Potter toll, habe alle Filme gesehen, bin aber jetzt zum Beispiel nicht so wie die Kids abgekippt und habe vorher alle Bücher gelesen, habe mich auf die Filme gefreut. Ich glaube, das ist so eine Altersklasse, da musst du so jetzt, was weiß ich, 20 bis 40 sein.
Ja.
Ich bin da irgendwie gerade raus bei Harry Potter. Aber trotzdem, ich bin natürlich auch mit dabei gewesen, aber halt anders. Ne?
Okay, gleich mehr, gerne dazu. Ladies and Gentlemen, wir beginnen mit dem deutschen Teaser-Trailer zu Alfonso Cuarons Der Gefangene von Azkaban.
Willkommen, willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts.
Sirius Black ist aus dem Gefängnis von Azkaban entkommen. Versprich mir, dass du nicht nach ihm suchen wirst.
Warum sollte ich jemanden suchen, der mich umbringen will?
Die Mucke.
Die Mucke.
Die Mucke.
Die Bilder.
Die Mucke, die Bilder. Es ist
der Zauber von Harry Potter.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Zauber von Harry Potter. Also hast du jetzt schon gesagt, ne? Also, aber du hast die ja dann gesehen irgendwie, oder?
Ich habe alle gesehen.
Du hast alle gesehen. Mhm. Und waren es dann jetzt Filme, die du grundsätzlich dann irgendwie auch gustieren konntest? Oder hast du nur
Hat mir sehr gut gefallen, ich bin nicht so komplett drauf reingekippt wie andere.
Reingekippt?
Also wie Leute, die Bücher gelesen haben, das verstehe ich gut.
Ja. Na, ich hatte immer nur gehört, dass die Harry Potter Filme bzw. Bücher existieren. Ich habe die Cover immer gesehen, ne? Diese wunderbaren bunten Cover. Na, wenn ich im Buchladen war, ich habe ja ne, viele Bücher gekauft, weniger gelesen als gekauft. und dachte immer, ja, dieses Harry Potter sieht ja ganz witzig aus und so. Und dann hieß es halt, es wird verfilmt und Spielberg ist irgendwie involviert. Und dann gab es ja mehrere Gerüchte. Und dann hieß es aber, nee, die machen das nur mit einem britischen Team. Dann hieß es aber, ah, Chris Columbus, amerikanischer Regisseur, bla 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 bla. So, dann kam der erste Teil raus. Und ich fand das super. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Genau.
Und sofort, meine Schwester, die hat das alles gelesen. Also die Bücher, die es bis dahin halt gab. Ich weiß nicht, als sie angefangen haben, die Filme zu produzieren, gab es, glaube ich...
Wie war denn die Zeitspanne? 10 Jahre?
Ja, ja, genau, 10 Jahre. Ne? 10 Jahre. Da gab es irgendwie schon den dritten oder vierten Teil sogar schon, als die Filme anfingen. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und meine Schwester hat natürlich sofort immer sowas gesagt wie, naja, aber im Buch ist es noch toller. Die findet die Filme auch toll. Die gehört also zu denen, die sagt, es ist beides cool. Meint aber natürlich, ja, das ist so bla bla. Und jetzt auch hier beim dritten Teil hat sie auch schon vorher gesagt, ja, also auf jeden Fall, das könnt ihr ja niemals verfilmen, das ist ja so ein großes Buch, das ist so lang. Und ich habe immer gesagt, bitte, wie bei Herr der Ringe so ein bisschen, ne? Die Bücher oder Bücher mit solcher Fantasiewelt da drin sind eigentlich unverfilmbar. Und du bringst halt einfach eine Version davon raus, ne? Also deine Vision und Version davon.
Ja, das war ja bei Herr der Ringe genauso. Es galt lange als unverfilmbar. Und ich glaube, die Dinge brauchen ihre Zeit. Gilt es immer noch, ist gut. Also war schon nicht schlecht, was er da gemacht hat.
Genau, aber Peter Jackson selbst, der die ja gedreht hat, der sagt ja auch bis zum heutigen Tag, das bleibt unverfilmbar. Mhm. Die haben ja in Anführungszeichen nur ihre Fassung davon gemacht, Tolkien-Fans. So, und hier halt auch bei Harry Potter.
Genau, ich glaube auch, dass da irgendwann wird vielleicht nochmal sich jemand dran wagen und eine Serie draus machen oder wie auch immer. Ne?
Ja, ja, jetzt, also kann man ja. Ne? Also von mir aus in 50 Jahren kann gerne das jemand nochmal verfilmen. Ich weiß dann damals bei der Pressevorführung, saß ich da neben meinem Kollegen Gregor Vossilus, schönen Gruß an dieser Stelle. Und wir gucken den Film und das ist eigentlich alles ganz toll. Und dann fängt der an, so merkwürdig zu werden, dieser Film.
Ja.
Weil dann sind so, Verzeihung, so Sachen passiert, die haben wir nicht kapiert. So irgendwie, warum reagiert jetzt Hermine so komisch? Oder was ist da im Hintergrund passiert? Dann gibt es da so komische Geräusche und so. Wir haben das nicht verstanden. Und haben uns natürlich hinterher darüber unterhalten, was wir haben beide dasselbe empfunden. Wir dachten so, ach du Kacke, ist das jetzt der Film oder ist das jetzt die Geschichte, wo man die Bücher gelesen haben muss, um alles zu verstehen?
Klär mich auf.
War ja nicht so, weil, wie sich dann später im Film rausstellt, hatte das ja mit den Zeitreisen zu tun.
Ach so,
ja. Spoiler!
Also, Hermine, es waren jetzt so viele Filme, ich habe jetzt auch nicht mehr so alle ganz präsent.
Das ist halt der mit Sirius Black und wo ja, Hermine halt Zeitreisen machen kann. So ein bisschen mit diesem komischen Zeitumwandler. Der Gerät, was sie von einer Professorin bekommt. Und dadurch gibt es halt immer diese Zeitdinge. Und so, deswegen werden dann Steine geschmissen in irgendeiner Szene. Und denkst so, wo kommt, wir hatten jetzt Steine geschmissen und dann wird es später. Und das ist geil. Aha. Also der Film war ja ganz toll und hinterher haben wir das ja dann halt gewusst, dass wir da auf Zeitreisen reingefallen sind. Und das finde ich geht immer. Ich bin ein Riesenfan von Zeitreisengeschichten.
Serien. Darf ich was fragen, was du eh nicht verraten wirst? Die anderen Filme kommen auch noch in unserer 100 besten Liste oder?
Ich werde dich doch nicht verraten. Also Zeitreisen geht immer. Das ist auf jeden Fall toll. Ob das jetzt eine Kinoserie ist oder auch bei Fernsehserien, wenn ich jetzt so an die besten Star Trek-Folgen, ja, bei Next Generation und sowas, fanden immer die so mit Zeitreisen. Und auch bei Deep Space Nine und sowas, fand ich immer super. Zeitreisen ist geil.
Tenet,
ja, Zeitreisen ist geil. Und dann muss man auch noch sagen, am Schluss gibt es diesen ganz wirklich grandiosen Expecto Patronum, diese Sequenz, diese Szene an so einem kleinen Fluss, See im Wald. Die wirklich eine der besten Szenen aus der Serie ist oder überhaupt auch eine der besten Szenen so filmmäßig, weil das so packend ist, weil man nochmal diese Verbindung zu seinen Eltern spürt und sowas, ist einfach toll, ist einfach schön. Das hat mich damals sehr gerührt und je weiter diese Geschichte geht, desto mehr rührt einen das ja dann auch was da.
Ich habe witzigerweise die Tage so eine Quizshow gesehen und da wurde nach der Eule von Harry Potter gefragt.
Also wer das nicht weiß.
Und die ist ja weiß. Ja, ne? Ja. Und da war nämlich dann die Frage, mehrere Fragen, Antwort war dann nachher, es ist nämlich eine männliche Eule, obwohl es ja eine weibliche Eule im Spiel ist, weil die männlichen Eulen mehr weißes Gefieder als die weiblichen haben.
Ach du Scheiße.
Ja, und sie sind wohl auch kleiner und die kann man auch besser auf dem Arm tragen.
Super, da kann ich ja total witzig. Da kann ich ja Fun Fact Nummer 27 rausnehmen.
Ja, bitte.
Nee, hatte ich nicht drin, aber das ist wirklich ein Nerdhausen. Ne?
Nerdhausen, ja.
Aber ist toll. Ne? Also, wie heißt die Eule?
Ja, sag's.
Genau, Hedwig.
Hedwig, danke.
Hedwig, das ist ja auch Hedwigs Theme, also dieses Thema ist ja dieses bekannte Ding, was wir jetzt gerade auch am Anfang vom Trailer gehört haben. Das ist das Thema. Ja, John Williams, gleich mehr dazu. Also, dann springen wir auch direkt rein in die Fun Facts. Dazu muss ich halt sagen, am Anfang, am Ende sage ich es bestimmt auch nochmal, da gibt's halt auch 27 Gesillion Fun Facts zur ganzen Serie, ne? Hintergründe. Vielleicht sind da jetzt nicht eure Lieblings-Fun Facts dabei, liebes Publikum. Aber wir haben jetzt uns mal nochmal wieder so 20 rausgesucht, die ich besonders interessant fand oder mal hoffe, dass es vielleicht nicht jeder schon gehört hat. Weil die Fans von Harry Potter, ne, die kennen sich natürlich aus mit dem Küt und wissen, was da so abgegangen ist. Also, Fun Facts. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Teile wurde der bisherige Regisseur Chris Columbus, aus der Spielberg-Schule sozusagen, ne, zum Produzenten. Der wollte mehr Zeit mit seinen eigenen Kindern verbringen, obwohl er vertraglich eigentlich auch sich hat zusichern lassen, er kann die anderen Teile auch machen, wenn es ein Erfolg ist. Dann hat er aber gesagt, nee, ich möchte lieber bei meinen Kindern sein.
Der Erfolg ist so groß, ich habe keine Zeit mehr.
Ja, tatsächlich. Ja. Das war wirklich der Grund. Und dann hat er gesagt, nee, dann lass uns mal andere Regisseure suchen. Wurde dann halt beschlossen, für die folgenden Teile jeweils dann andere Leute zu verpflichten und mal zu gucken, wie es mit denen läuft. Alfonso Cuarón, der Regisseur jetzt von diesem Teil, der hatte zuvor gerade mit seinem Road-Movie-Meisterwerk, ich entschuldige mich bei allen mexikanisch oder spanisch sprechenden Menschen, Y Tu Mamá También, für Aufsehen gesorgt, seine Filme davor, große Erwartung hat er gemacht und Little Princess, sein Erstlingswerk war Solo con tu pareja. Pareja? Merkst du, ich kann kein Griechisch. Also J.K. Rowling fand den halt toll.
Und die durfte damit sprechen bei der Auswahl der Regisseure?
Die hat immer ein Wort mit eingelegt am Anfang. Ne? Die hat immer gesagt, nur britische Darsteller und so weiter. Ne? Also nach eben Y Tu Mamá También, das hat er dafür gesorgt, dass er irgendwie ganz Hollywood mit dem arbeiten wollte, mit Cuarón und J.K. Rowling und Chris Columbus, die wollten den haben und sind hin und meinten, Cuarón, hey, kommst du zu uns, machst du Harry Potter? Und Cuarón hat abgelehnt. Hat gesagt, echt? Nee, möchte ich es nicht machen.
Möchte ich es nicht machen.
Oh, lass es mal. Oh, wir lassen es lieber. Also wurde M. Night Shyamalan gefragt. der wurde gefragt, ob er Lust hätte, diesen Film zu machen. Und Shyamalan hat gesagt, ja, gerne, aber nein, danke. Zu dem Zeitpunkt hat er nämlich sein The Village produziert und war da mittendrin und konnte da nicht raus und hat halt dann auch dankend abgelehnt. So, Alfonso Cuarons Kumpel, so wie heißen die ganzen mexikanischen Regisseure, wer fällt einem als erstes ein? Genau, Guillermo del Toro.
Danke.
Der war dann derjenige, der Cuaron überredet hat. Der meinte,
bist du verrückt, musst du machen.
Genau, der hat zu ihm gesagt, pass auf, weil Cuaron meinte so, ah, ich habe die Bücher nicht gelesen, das ist doch so Kinderkram und so. Also ich, nicht, dass ich das abtun würde, aber das ist jetzt nichts, wo ich Regie führen möchte. Und da hat del Toro zu ihm gesagt, du, musst du machen. Lies mal die Bücher, guck sie dir an. Du wirst es lieben und dann nimm den verdammten Job an. Du musst auf jeden Fall dabei sein. Und hat er dann eben auch getan. Er hat die Bücher gelesen und die es zu dem Zeitpunkt gab.
Ich denke mal auch, dass man sich als Regisseur bei sowas natürlich wahnsinnig ausleben kann, ne? Mit den ganzen Effekten, den Bildern und.
Ja, das sollten wir meinen als Laien. Natürlich, das möchte man auch gerne machen. Aber es gibt auch Regisseure, die tatsächlich wirklich, ganz frech, finde ich, nur Stoffe verfilmen wollen, hinter denen sie halt auch stehen, die sie halt auch machen wollen. Es gibt genug, die machen das wegen Paycheck und sagen halt, okay, pass auf, gut, wenn ich 10 Millionen kriege, dann dreh ich euch mal, die müsst ihr.
Na gut, aber es ist ja eine riesen Herausforderung, sowas.
Genau, aber er hatte eben tatsächlich auch erstmal keine Lust auf diese Geschichten. Dann hat er die Bücher gelesen, hat es gemacht. Im Skript hat er dann so, also trotz seiner Begeisterung für die Bücher, so ein paar Sachen geändert. Das war aber auch in
Absprache. Also die heißt nicht Hermine, die heißt jetzt Herbert. So?
Na fast. Na, er hat so ein bisschen mit der Location rumgespielt von Hogwarts, dass es, da sollte es auch einen Friedhof geben. Da hat aber J.K. Rowling zu ihm gesagt, nee, pass auf, das geht nicht, weil das wird später noch wichtig und bla 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 und so. Aber ding, 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 ding. Also er hat ein paar Sachen geändert, aber mit ihrer Absegnung. Dann. Sie meinte, okay, das kannst du machen, das kannst du ändern, dann vielleicht auch das und das auch storymäßig ein bisschen zusammenschieben. Also er hat es unter ihrem, oder nach ihrem, mit ihrem Segen gemacht. Die Hardcore-Fans, die dann halt den Film gesehen haben, sind natürlich durchgedreht. Das geht nicht, warum sind da plötzlich Berge im Hintergrund, das stimmt ja gar nicht und warum steht das jetzt da und warum ist das jetzt da und das, warum machst du das? Letztendlich hat dieser Film aber natürlich die Kritikergemeinde überzeugt, ne? Und alle Entscheidungen, die halt Cuarón getroffen hat, die waren dann irgendwie richtig, ne? Also Teil 1 und 2 waren, muss man irgendwie sagen, auch so noch so ein bisschen belächelt worden. Teil 3.
Vielleicht hat er auch dann damit gerade die ins Boot geholt, die noch vielleicht skeptisch waren, ne? Weil er auch selber ein Außenstehender vorher war.
Munkelt man. Ja. Also Teil 1 und 2 noch so ein bisschen belächelt, Teil 3, der wurde halt dann hochgelobt. Und Rowling hat den als ihren Lieblingsteil bezeichnet. Auch, hat, ja. Sie hat es auch gesagt, das ist der beste Film. Weil auch trotz der Änderung hat er wohl, und das war ihr wichtig, ändere, was du möchtest und wozu dem ich ja sage, aber behalte den Geist des Buches, also die Magie des Buches bitte bei. Und das hat er halt wohl geschafft. Um seine Hauptdarsteller besser kennenzulernen, hat er Rupert Grint, Ron spielt, Daniel Radcliffe, als Harry Potter und Emma Watson, ne, die spielt Hermine. Die hat da Aufsätze über Charaktere schreiben lassen. Der hat gesagt, so pass auf, ich will mal wissen, wie ihr das versteht, wie ihr eure Charaktere versteht. Schreibt mal so einen kleinen Aufsatz über euch selber. Und wir wissen ja alle, Hermine ist ja so eine kleine Streberin, ne? Mhm. Emma Watson anscheinend auch, weil die hat ein 16-seitiges Pamphlet geschrieben. Echt? Ein Manifest über Hermine.
Sie spielt sich selber.
16 Seiten lang. Und Cuarón war natürlich begeistert und beeindruckt und fand es super. So. Was auch beeindruckend ist, ist tatsächlich, ich mach's mal kurz, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, aber es ist die Liste von Filmfehlern. Wenn man da mal ins Netz geht und da mal eintippt, ne, einfach Harry Potter, bla, Filmfehler. Es ist deprimierend. Und halt auch so ganz blöde Sachen. Einer der Filme mit den meisten Fehlern drin ist es tatsächlich. Da wandern dann Pickel, ne, die irgendwie so raufgemalt wurden, in einer Szene im Gesicht hin und her, dann im Schnitt und so. Dann hat er plötzlich linken Zauberstäbe, haben sie in der linken Hand, dann sind sie plötzlich im Umschnitt in der rechten Hand, wie durch Zauberhand.
Ja, wollte ich gerade sagen, sind doch Zauberer.
Wenn Harry da auf dem Hippogriff da fliegt, in dieser ganz tollen Szene, wenn man genau drüber nachdenkt, müssten da eigentlich Dementoren in der Luft um ihn rum sein, weil diese Dementoren, das sind diese Wächter von Azkaban, weil die ja da rumhängen und ja, dahin wollen, die wollen ja da ran und die bewachen halt Hogwarts die ganze Zeit. Aber in der Szene, wie die den Unterricht haben mit Hagrid, da setzt er sich auf das Ding und fliegt halt einfach durch die Luft und freut sich des Lebens. Tolle Szene, tolle Musik, macht Spaß, ja, aber ergibt eigentlich nicht so viel Sinn. Das ist alles Korinthenkackerei und wie gesagt, ich mag das eigentlich nicht, ne, weil du hast einen Film geguckt, der ist total toll und dann war immer so in der Redaktion, weiß ich noch damals auch beim Radio.
Ja, ich habe ja auch gelesen, dass in der einen Szene hat er ja einen roten Pullover. Und dann ist der plötzlich grün.
Ich so, ja, geil. Super. freue mich für dich. Ja, ist voll blöd, der Film. Ja, ist der blöd geworden, der Film. Weil der Pullover nicht gestimmt hat kurz mal. Oder weil der Ärmel hochgekrempelt war oder was.
Ja, das ist doch blöd, wenn da so viele Fehler drin sind und sowas. Korinthenkackerei. Egal.
Gut, das haben wir jetzt auch mal kurz besprochen.
Haben wir kurz, kann man noch mal sagen, kann man noch mal reden. Cuarons mexikanischer Akzent, der hat es ab und zu ein bisschen spannend gemacht für das Team, weil die haben nicht immer so ganz verstanden, was er meinte. Das Special Effects Team hat eine komplette Szene
war so.
Konzipiert. Pass auf, ja?
Also, es ist ein Haus.
Tu es nicht. Bitte tu es nicht.
Okay, tu's gut, nicht. Mach du weiter.
Die haben eine ganze Szene konzipiert, so mit Storyboards und so schon die Spezialeffekte entwickelt. In der Szene mit den Dementoren, wo dann halt Augen vom Himmel fallen. Mhm. Voll creepy, voll krass. Und Cuarón meinte aber eigentlich Eis. Also, dass es kalt wird und Eis und Schnee vom Himmel fällt. Also, dass alles zufriert, wenn die Azkaban-Wächter auftauchen. Aber durch seinen Akzent hatte das Team Augen, also Eyes, ja, Augen, Englisch, Eyes, ja, anstatt Eis für Eis, ne? Verstanden und haben halt diese Szene konzipiert mit Augen, die da runterfallen. Fand ich lustig.
Ja, spielst du die Maus? Meint aber eigentlich, geh aus dem Haus.
Ja, sowas halt in der Art. Die Dementoren hat Rowling übrigens auf ihren Erfahrungen mit Depressionen basiert, mit der sie lange zu kämpfen hatte und dadurch ist sie drauf gekommen, dass es halt solche Wesen geben muss, irgendwie, die einem halt quasi das Leben, die Seele raussaugen. Ganz schön creepy genug, ne? Aber wenn man weiß, was dahinter steckt. Witzig finde ich auch, schöner Funfact, Cuarón ist und war dafür bekannt, dass er gerne mal flucht. Jetzt nicht, dass er böse ist, sondern halt, dass er immer sagt, ja, fucking Dings, ja, lass uns mal fucking das machen und fuck. Er musste in seinem Vertrag eine Klausel unterzeichnen. Also da stand,
fluchst du nicht.
Da stand direkt, er darf vor den Kindern, wenn die am Set sind, wenn die auf dem Callsheet sind für den Tag, er darf nicht fluchen. Egal, wer da steht und egal, wie witzig oder das auch gemeint ist, er darf nicht fluchen.
Es gibt ja wirklich Regeln, wenn jüngere Schauspieler am Set sind, gibt es viele dieser Regeln, zu Recht auch. Ne?
Ja. Es ist das letzte Mal, dass John Williams die Musik für Harry Potter gemacht hat. Danach kamen dann Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat. Im Film kommt ja das Lied Something Wicked This Way Comes vor. Und das haben wir in der deutschen Version des Trailers gerade schon gehört, ne? Das ist, was dieser Kinderchor singt. Und der Text stammt von...
Na? Sag.
Ding, ding, ding. Rate doch mal, komm.
Der Text, das weiß ich nicht.
Nein, dass du es nicht weißt, aber.
J.K. Rowling.
Nee, William Shakespeare.
Oh.
Das ist William Shakespeare-Text. Das basiert auf seinem Text Double, Double, Toil and Trouble und das ist aus Macbeth.
Oh.
Voll geil. Der Vorschlag kam von Cuarón selber und John Williams, der fand es super. Der hat gesagt, auch toll, das nehme ich und das verbaue ich. Und weil das so schön ist und das ist wirklich ein fieser Ohrwurm eigentlich. Wir hören uns nochmal das Original an, ja? Also wir hören mal nochmal das Original rein. Pass auf, festhalten, anschnallen. Double Trouble. Intro. Ja. Der Shakespeare?
Double, Toil and Trouble.
Toil and Trouble. Der Shakespeare.
Der hat's drauf gehabt. Man geht ja davon aus, dass Shakespeare gar keine Einzelperson war, sondern viele verschiedene Autoren, die dann dieses wahnsinnige Lebenswerk vollbracht haben.
Aber ich finde schön, dass John Williams eben das aufgegriffen hat, diese Idee von Cuarón und diese schöne Musik komponiert hat. Apropos Musik. Sirius Black-Darsteller Gary Oldman, der hat Daniel Radcliffe bei ihrer ersten Begegnung am Set, weil er wusste, dass Daniel ein Musikfan ist, hat ihm eine Bassgitarre geschenkt. Nett, das oder? Ist
sehr nett.
Also solche Kollegen hätte ich auch mal. Ja. Ich kann zwar keinen Bass spielen, manchmal spiele ich Bass, manchmal spiele ich besser.
Dann vielleicht eine CD-Sammlung bekommen, also DVD-Sammlung.
Aber es ist doch nett.
Sehr nett.
So, nach dem Tod von Dumbledore-Darsteller Richard Harris, der den in den ersten beiden Teilen gespielt hatte, musste der neu besetzt werden. Und das Ding ist, Richard Harris hat es super gerne gespielt und die Produzenten Also der Heyman, der hat den im Krankenhaus besucht, als er so furchtbar krank war. Und da waren die in der Vorproduktion halt schon.
Ist
der
schon verstorben, ja, ne?
Der ist schon lange tot. Mhm. Hat er auch noch zu den Produzenten gesagt, Leute, ich will das weitermachen, ich komme hier raus, er ist ganz furchtbar krank gewesen und bitte nicht neu besetzen, ich mache das, ich schaffe das und so. Und dann ist er leider gestorben. Sir Ian McKellen wurde gefragt, der hat aber abgelehnt, aus zwei Gründen. Erstens, er meinte, er hätte es schon schwer genug gehabt, den Kultstatus von Gandalf auszufüllen, den er bei Herr der Ringe gespielt hat. Er meinte, das war schon schwer genug. Und dann, ich verstehe es nicht hundertprozentig, wie er es gemeint hat, aber er fand es unpassend, eine Rolle von Richard Harris zu übernehmen. Nicht, weil die sich so wahnsinnig gemocht haben irgendwie, sondern weil Richard Harris mal Ian McKellen als furchtbaren Schauspieler bezeichnet hat.
Eine späte Rache?
Ja, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, nee, er würde das komisch finden, da diese Rolle zu übernehmen und überhaupt und sowieso. Also wurde der Brite Michael Gambon als neuer Dumbledore besetzt und hat ihn dann auch bis zum Ende der Serie gespielt. Und interessanterweise haben in den verschiedenen Synchronfassungen, Spanisch, glaube ich, und Französisch war es, haben das dann auch weiterhin dieselben Synchronsprecher gemacht wie von Richard Harris. Vorher. Damit es erstmal den Kindern nicht sofort auffällt, tatsächlich. War eigentlich ein ganz guter Entscheid. So. Ja, genau. Im Skript sollte Hermine in der Einszene Malfoy so richtig eine knallen, also eine Ohrfeige geben. Aber Emma Watson hat dem Tom Felton, in den sie übrigens verliebt war, hat sie ja kürzlich erst verraten in dieser...
Das wollte ich fragen, es gibt doch diese neue Serie. Harry Potter,
na, ist keine Serie, ist ein Film halt, also ein Film. Ein Film. Da hat sie ja verraten, dass sie ja so verknallt war in den und immer aufgeregt war, wenn die upset war.
Und das läuft auf Netflix 10 Jahre nach...
Nee, das läuft nicht auf Netflix, das ist bei Sky.
Bei Sky?
Bei Sky, mal gucken, genau. Wer ist den nächsten...
Der Anlass war irgendwie 10 Jahre nach Harry Potter, oder? War das nicht so?
Ja, genau, also 20 Jahre seit dem ersten Teil.
Seit dem ersten Teil.
Genau, 10 Jahre seit dem letzten Teil ungefähr. Und jedenfalls Emma Watson hat beim Dreh ihm volles Ballett, was ja auch im Film ist, in die Fresse gehauen, mit der Faust. Und zwar richtig, richtiges Ding. Er hat zwar vorher zu ihr gesagt, du kannst mir ruhig so ein paar klatschen, also steht er da, hau mir ruhig ein paar, ne? Aber... Er meinte Ohrfeige und nicht diesen boxermäßigen Sucker Punch, den sie irgendwie gemacht hat. Und das sieht man bis zum heutigen Tag in Interviews, wenn Emma Watson da noch drauf angesprochen wird, sagt sie immer, ich weiß es nicht. Vielleicht war es Liebesglut oder sowas. Sie meinte, sie hat keine Ahnung. Sie drehen,
voll zugehauen.
Die drehen und sie soll ihn hauen und haut ihm wirklich volles Ballett.
Schön.
Sie weiß nicht, was sie da geritten hat.
So, das ist halt eine Britin da, musst du aufpassen. Ja,
hauen,
ne?
Die denn immer?
Du trinkst ein großes Glas Bier und dann geht's ab.
Apropos Tom Felton, der hatte bei den anderen Produktionen, also Teil 1 und 2, immer Essen, also Snacks, also Süßigkeiten in seiner Garderobe versteckt. Und heimlich dann genascht am Set, ne, wenn es ihm zu langweilig war und irgendwie gerade Hunger hatte. Und deswegen wurden diesmal beim dritten Teil sämtliche seiner Taschen in seiner Garderobe zugenäht.
Oh Gott.
Hatte keine Taschen, weil der immer Süßigkeiten reingeschmuggelt hat. Fand ich sehr toll. Dann gibt es eine Sequenz im Film, da sind die Kinder in Schlafsäcken. Ne, also die schlafen da und Cuaron, der auch ein witziger Typ ist anscheinend, und der Alan Rickman damals, der Snape spielt, ne? Auch schon verstorben. Und Michael Gambon, ja, also der neue Dumbledore. Die hatten die lustige Idee, ein Furzkissen in Daniel Radcliffes Schlafsack zu machen. Und der war irgendwie so ein Mädchen, was da auch mit drin war, war irgendwie so ein bisschen verknallt und wollte die beeindrucken und klettert in diesen Schlafsack rein. Und alle anderen, also Radcliffe hat versucht, ganz ruhig und professionell zu bleiben. Alle anderen haben so einen Lachanfall bekommen drumherum und so. Also die haben auch ab und zu ein bisschen Spaß gehabt.
Ja, das glaube ich auch, dass die Spaß am Set hatten.
Harry Melling, das ist der Darsteller von Dudley Dursley, ne? Also diese gemeine Familie, bei der Harry ja lebt, bei den Muggeln. Der, ne, so immer so ein schöner Dicker, ne, der so gemein,
genau, der so gemein ist. Der muss unter der Treppe pennen und so weiter.
Genau, der hatte blöderweise ganz viel abgenommen nach dem zweiten Teil, nach den
Dreharbeiten. Das hat richtig nicht mehr viel gepasst, ne?
Und dann hieß es, ja, du, tut mir leid, wir müssen dich aber umbesetzen, ne? Und dann hat er gesagt, bitte, sorry, ich will doch nur gesund leben. Und letztendlich haben sie sich aber geeinigt und wenn man jetzt den Film nochmal schaut, der hat einen Fettsuit an. Wirklich? Das ist nicht echt.
Ist ja abgefahren.
Der hat so abgenommen.
Das ist ja echt geil.
Die haben ihn halt dick gemacht.
Ich habe jetzt vermutet, dass er sich für die Rolle dann wieder alles draufgefressen hat, aber so war es nicht.
Nee, das dürfen sie ja auch nicht bei Kindern, also beziehungsweise bei Jungdarstellern. Und dann haben sie gesagt, na pass auf, dann machen wir das mit Tricks. Kriegst du eine Maske, kriegst einen Fettsuit angezogen und dann kannst du weitermachen. Kurz nochmal zu Gary Oldman zurück. Der hat die Rolle des Sirius Black angenommen. Nicht, weil er so wahnsinnig begeistert war, sondern weil er hat gesagt, damals, er hat einen Job gebraucht.
I need the money.
Genau, er brauchte tatsächlich einen Job, weil er über ein Jahr gar keine Arbeit mehr hatte.
Kann man sich bei ihm gar nicht vorstellen.
Naja, er hat Projekte angeboten bekommen, das fand er blöd, oder das hat zeitlich nicht geklappt. Und dann nach über einem Jahr hieß es aber so, Alter, jetzt musst du mal ein bisschen hier nochmal für...
Was tun für dein Geld?
Für den Taxman nochmal ein bisschen arbeiten, ja, damit du ein bisschen Steuern zahlen kannst. Und sein Sohn hatte dann auch so ein bisschen was damit zu tun. Er meinte, hier, guck mal, mach das bitte auf jeden Fall. Spiel diese Rolle, weil es ist geil und dann bist du bei Harry Potter dabei und hat den
halt auch so. Das ist für mich wirklich einer der tragenden Schauspieler auch.
Gary Oldman?
Ja, ja.
Alter.
Absolut.
Alter. Sagen Sie seriös. Alter. Guter Mann. Also der ist dann halt, Gary Oldman, halt ein Held in der Familie und Freundeskreis geworden. Also ich hab's ja schon gesagt. Ne? Also diese Liste der Fun Facts zu Harry Potter Filmen an sich, die ist wirklich endlos lang. Und ich fand eigentlich, wir haben ganz ein paar nette rausgesucht.
Ja,
war? Ich auch. Also wir haben uns auf diese konzentriert und wir schließen ja immer mit Budget, Box Office und Auszeichnung, wenn es das dann gibt. So, Budget 2004, überleg mal, also teure Produktion.
2004, das ist schon wieder eine Weile her.
Ja, ne? Genau.
Das sind 20 Jahre fast, also 18 Jahre. In dem Fall.
Und also war eine High-End-Produktion, hat viel gekostet, aber jetzt überleg mal.
Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall schon damals bei 50 Millionen gewesen. Machen wir immer in Dollar, ne?
Ja, genau.
Dann würde ich sagen, 55 Millionen Dollar und bereinigt sind das dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 90 oder so.
Mhm. Budget war 130 Millionen
Alter Vater.
Dollar. 130 Millionen. Das wären heutzutage 193, habe ich nachgerechnet. 193 Millionen.
Das ist echt
mal. Also 130 viel. Millionen damals, 2004. So, Einspielergebnis. Ich habe ja gesagt, klar, mega erfolgreich, aber nicht der erfolgreichste Serie. Die haben ja über 1 Milliarde dann eingespielt.
Also das Zweifache bestimmt.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, wir gehen von den 100, wie viel waren es? 130?
130 gekostet.
Dann sind es bestimmt 280 geworden.
Nicht schlecht. Das stimmt sogar. Aber,
echt?
Aber nur für Amerika.
Ach nein.
Weltweit hat der Film 798 Millionen eingespielt. Inflationsbereinigt gut 1,2 Milliarden. Also wenn der jetzt heute rauskommt.
Genau, eine Milliarde eingespielt. Oder
1,2 Milliarden. Wahnsinn. Damals halt 798 und eben das Finale dann Jahre später hat dann halt sehr viel mehr eingespielt. Aber fast 800 Millionen einzuspielen und du hast eine Spanne von, du hast 130 Millionen ausgegeben. Dann nochmal für so Werbekosten und so, sagen wir mal,
doch, ja, das kostet nochmal 100 schon, Millionen vielleicht.
Das, also sagen wir mal 200 Millionen hat das ganze Ding auch mit Werbung gekostet.
Ja, 200
Millionen. Und dann kriegst du aber 800 wieder raus.
Irre.
Also das ist schon ein ganz guter Schnitt. Der Film hat tatsächlich so einige kleine Preise weltweit gewonnen. Da habe ich jetzt keine Aufzählung, weil das waren halt wirklich nur so kleinere Dinge. So Publikumspreise, da hat er hier und dort mal so bei Festivals so dann also Fantasy-Sachen und sowas, bester Film des Jahres und sowas bekommen. Preise gab es dann auch für die Musik. Der hat 2 Oscar-Nominierungen gekriegt.
Mhm.
Also einmal Herr Williams. Interessanterweise nochmal, für einen Oscar nominiert worden und auch die Spezialeffekte haben eine Oscar-Nominierung gekriegt, ausgezeichnet wurde aber mit keinem.
Ich finde es auch nicht so wichtig bei so einer Filmreihe, der so ein starkes Buch zugrunde liegt, da das ist so ein Paralleluniversum, das muss nicht extra nochmal prämiert werden, finde ich so vom Gefühl her.
Ja, natürlich sehen dann halt die Produktionsteams das dann halt als einen Film und hätten schon ganz gerne dann auch gerne mal Lorbeeren dafür, aber wenn du halt ein Teil einer großen Serie bist, ist es dann schon okay.
Das lebt durch die Fans. Ich meine, James Bond wurde auch nie so groß ausgezeichnet, ne?
Nee.
Obwohl da auch tolle Sachen passiert sind.
Der hat ja Oscars für Ausstattung und genau. Auch Spezialeffekte und sowas gekriegt, also kein Bond-Darsteller hat einen Oscar bekommen.
Genau.
Also ich glaube, das wird auch nicht so schnell passieren.
Brauchst du erstmal einen neuen Darsteller.
Hey, Vorsicht! 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 Also, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban aus dem Jahre 2004, Regie Alfonso Cuarón, der danach übrigens Children of Men gemacht hat und Gravity.
Auch super.
Und
Gravity ist wahrscheinlich seine größte Produktion.
Und Roma hat er auch gemacht. Wahnsinnig genial. Also der hat keine schlechte Vita danach gehabt. Also auch davor nicht. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Unser Platz, was ist denn das? 54.
Warte mal, das ist immer so mit dem Rechnen. 54 ist der Platz und dann haben wir nach oben hin noch ein paar offen. Ne? Genau.
Episode 34, Platz 54.
Noch ein kleiner Vorschlag, wenn hier jetzt noch ganz viel Leserbriefe reintrudeln, wir können ja noch mal am Ende der Staffel uns überlegen, ob wir noch mal eine Extra-Folge zu irgendwas machen, wenn da besonders viel Resonanz kommt.
Wir haben ein paar Vorschläge. Wir haben tatsächlich auch den Vorschlag bekommen, mal eine Reihe zu machen über Filme, die zu Unrecht halt mit Preisen Menschen überhäuft wurden. Finde ich einen super interessanten Gedanken, halt, dass man mal sagt, es gibt zum Beispiel in diesem in diesem englischen Kinomagazin Empire, da gibt es auch immer so eine, da streiten sich dann zwei hauseigene Kritiker darüber, warum ein Film toll ist, beziehungsweise warum ein Film mies ist. Und es sind dann auch so populäre Filme. Das finde ich auch, es gibt endlos viele Ideen.
Ja, klar. Nee, ich meinte nur so Extramaterial, Bonusmaterial zu der Staffel hier.
Ach so, überhaupt so, dass man dann nochmal sagt, also da, okay, krass. Okay. Oh Gott.
Ist mir gerade so gekommen, die
Idee. Ja, toll. Das heißt für mich wieder Recherche und Archiv Bob Andrews. Das heißt ja wieder, Nachmittag, der in die Binsen geht. Nein, toll. Wie gesagt, es ist ja, macht immer Spaß, es zusammenzutragen. Und da wir eben so einen hohen Anspruch haben, dass es auch gute Episoden werden, dass wir eben halt auch was haben, worüber wir reden können, bevor wir das zwischen Tür und Angel machen und eine Folge mal nur 5 Minuten geht, lassen wir dann doch lieber...
Doch mal eine Woche aus.
Doch mal lieber ausfallen. Weil, genau. Leute, ich möchte es nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wir wären auch dieses Jahr ja nicht fertig damit.
Also, it's a never ending story.
Also wir sind bei Ausgabe 34, bei Film 54.
Ja, ja.
Und seit wann machen wir das jetzt? Seit 1,5 Jahren.
Das machen wir echt schon ewig, ne?
Ja, aber es macht halt auch Spaß. Ich dachte,
es geht schneller.
Ich habe auch keinen Bock jetzt zu hetzen, deswegen. Nö. Also wir machen das ganz gemütlich.
Der Weg ist das Ziel.
Es haben jetzt auch mal wieder, dadurch, dass es jetzt auch wieder Lockerung gibt und so weiter, ein paar der Gäste auch wieder zugesagt und sowas.
Ja, das war auch doof, ne? Klar.
Klar haben wir auch mal was per Telefon gemacht, beziehungsweise Zoom und so weiter, aber das macht keinen Bock. Das ist einfach geiler, wenn die Gäste hierher kommen und einfach...
Ja.
Ja, also das war's schon wieder für diese Ausgabe. Danke, Herr Meier. Mhm. Danke sehr. Danke fürs Zuhören. In 2 Wochen
sehen wir uns wieder.
So Gott will,
ja,
geht's weiter. Und zwar mit einem Film, bei dem eigentlich ein Kühlschrank eine große Rolle spielen sollte. Aber dann wurde es ein Auto. Aus Sicherheitsgründen.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.